SRF 3.
Die Rechnung der IV-Revision geht nicht auf. IV-Rentnerinnen und Rentner finden nicht so leicht zurück in den Arbeitsmarkt wie gehofft. In den USA haben die Republikaner ihre Rechnung ohne Donald Trump gemacht. Nach dem Sieg des Parteirebellen in New Hampshire müssen die etablierten Kandidaten umdenken. Und auch Moskau hat sich möglicherweise verrechnet mit seinen Luftschlägen in Syrien. Trotzdem ist das Resultat erfreulich für Präsident Putin. Das Wetter bringt im Norden auch da und dort Schauer. Morgen dann zum Teil sonnig und nur noch schwachwindig bei 6 Grad. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Es war ein ehrgeiziger Plan. Die Invalidenversicherung sollte bis übernächstes Jahr 17'000 IV-Rentnerinnen und Rentner wieder fit machen für den Arbeitsmarkt, sodass sie keine Renten mehr brauchen würden. So sah es die IV-Revision 6a vor. Dass dies ein steiniger Weg sein würde, hat sich bereits abgezeichnet. Bloß es geht nicht nur um Steine, sondern um regelrechte Felsbrocken. Das zeigt ein Zwischenbericht, über den der Tagesanzeiger heute berichtet. Und der zeigt, nur in Einzelfällen sei der Plan mit der Wiedereingliederung aufgegangen. Frage an Dominik Meyer im Bundeshaus, woran liegt denn das genau?
Nun, heute ist es grundsätzlich ja schon viel schwieriger als vor etwa 10 Jahren überhaupt eine IV-Rente zu erhalten. Und das hat jetzt Folgen, nämlich wer heute noch eine Rente kriegt, der hat wirklich schwere Gesundheitsprobleme. Und solche Menschen zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen, das ist logischerweise umso schwieriger. Die IV, die hat interessanterweise bei ihren Überprüfungen jetzt für die Wiedereingliederung bei sehr vielen Menschen festgestellt, denen kann man die Rente nicht streichen. Die brauchen sogar eine höhere Rente. Also wie viele von diesen 17'000 Menschen, das war ja das Ziel, wieder zurück von der Rente in den Arbeitsmarkt gehen werden können, das ist offen, aber es werden bei weitem nicht so viele sein wie geplant.
Ist damit diese IV-Revision etwas brutal gesagt gescheitert?
Ich würde es nicht so sagen, weil andere Teile der letzten Reformen, die wirken. Die IV, die ist zum Beispiel gut, wenn es darum geht, Menschen mit Gesundheitsproblemen im Job zu behalten, also zu verhindern, dass sie überhaupt eine Rente brauchen. Aber klar, bei der Wiedereingliederung zurück aus der Rente in den Arbeitsmarkt, da sind Bundesrat und Parlament klar einer Illusion aufgesessen, eine teure Illusion. Die IV alleine, die hat für dieses Projekt über 200 neue Mitarbeiter eingestellt.
Eine teure Illusion, die wenig bringt. Wäre es denn gescheiter, die Übung abzubrechen?
Bei der IV, da heißt es heute, nein, das tun wir sicher nicht. Wir haben erstens einen politischen Auftrag und zweitens geben wir für die Zukunft auch ganz, ganz wichtige Erkenntnisse bei unserer Arbeit. Auch die Behindertenverbände, die sagen heute, Wiedereingliederung ist eine gute Sache. Das Ziel muss einfach realistisch sein. Es braucht aber Perspektiven für Menschen, die heute eine Rente beziehen. Die Politik, die wird entscheiden müssen, ob künftig die Kosten, der Aufwand wirklich weiterhin so groß sein sollen, so groß sein dürfen. Es zeigt sich bei den aktuellen Reformdiskussionen, es gibt schon weitere, dass der Bundesrat von ehrgeizigen Zielen bei der Wiedereingliederung abkommt. Er fokussiert jetzt darauf, zu verhindern, dass gerade junge Menschen mit psychischen Krankheiten gar nicht erst eine IV-Rente beantragen müssen.
Diese Reform war ja abgesehen davon auch eine Sparvorlage, weniger Renten, gleich weniger Kosten. Hat das in dem Fall auch nicht geklappt? Gerät die IV jetzt noch mehr in Schieflage?
Das ist wirklich erstaunlich. Obwohl eben das nicht klappt mit diesen Rentenaufhebungen, also zurück in den Arbeitsmarkt, entwickeln sich die Finanzen der IV, die ja immer noch Schulden hat, besser als geplant und nicht etwas schlechter. Der Grund ist einfach, dass die IV eben, wie eingangs gesagt, strenger wird, wenn es darum geht, Renten zu sprechen. Also es kriegen weniger Leute eine Rente als früher und deshalb entwickeln sich die Finanzen besser als geplant. Natürlich ist es irgendwo durch auch ein zweischneidiges Schwert, weil die Frage ist, wo landen die Leute, die früher eine IV-Rente erhalten hätten? Heute nicht. Man weiß, ein Teil von ihnen, die landen schlicht und einfach bei der Sozialhilfe.
Informationen live aus dem Bundeshaus von Dominik Meyer. Vielen Dank. Donald Trump ist Donald Trumpf. Der klare Sieg des Parteirebellen in der zweiten US-Vorwahlrunde könnte den Republikanern das Genick brechen. Darüber berichten wir gleich. Zuerst zu Fabian Schlurp, er hat die neue Asylstatistik.
Im letzten Monat haben in der Schweiz 3.618 Personen ein Asylgesuch eingereicht. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Januar vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat Dezember sind die Asylgesuche indes zurückgegangen. So wurde im Januar rund ein Viertel weniger Asylgesuche eingereicht als noch im Dezember. Im Januar stellten weniger Menschen aus Syrien und Afghanistan einen Asylantrag als noch im Dezember. Der französische Außenminister Laurent Fabius tritt von seinem Amt zurück. Das melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Präsident François Hollande werde Fabius als Präsident des obersten Gerichts des Landes nominieren, des Verfassungsgerichts, heißt es. Es sei zu erwarten, dass Fabius' Rücktritt als Außenminister weitere Veränderungen in der Regierung zur Folge habe, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Fabius hatte das Amt als Außenminister seit Mai 2012 inne. Südkorea hat angekündigt, alle Arbeiten in der gemeinsamen Sonderwirtschaftszone mit Nordkorea auszusetzen, als Reaktion auf den Raketenstart Nordkoreas vom Wochenende. Südkorea wolle nicht, dass seine Gelder für den Industriepark Kaesong im nordkoreanischen Nuklear- und Raketenprogramm landen würden, begründete der südkoreanische Vereinigungsminister den Schritt. Gegen einen Mafia-Clan aus Sizilien hat eine Grossrazzia stattgefunden. Wie die italienische Polizei mitteilt, wurden mehr als 100 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Auf Sizilien, auf dem italienischen Festland und auch außerhalb Italiens. Ihnen werden unter anderem Erpressung, Waffen- und Drogenhandel sowie Morde und Attentate vorgeworfen. Der Industriekonzern Bucher will rund 60 Arbeitsplätze aus der Schweiz nach Lettland verlagern. Im zürcherischen Niederwenningen sollen künftig keine Fahrzeuge für die Straßenreinigung mehr produziert werden. Die tiefe Nachfrage nach solchen Fahrzeugen habe zusammen mit dem starken Franken den Kostendruck deutlich erhöht, schreibt Bucher. Die Umsetzung der Massnahmen werde 4 Millionen Franken kosten. 6 Millionen pro Jahr sollen dank der Produktion in Lettland künftig gespart werden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.764 Punkten, plus 2,4%. Der Euro wird zu 1 Franken 0,972 gehandelt, der Dollar zu 97,43 Rappen. Das Wetter am Nachmittag gibt es im Norden noch da und dort Schauer. Es weht zügiger Südwestwind. Im Süden scheint meist die Sonne. Morgen ist es je nach Region zeitweise sonnig. Besonders dem Jura entlang gibt es auch dichtere Wolken. Im Norden erreichen die Temperaturen 6, im Süden 10 Grad.
Mittag.
Die sogenannten etablierten Politikerinnen und Politiker wurden abgestraft. Bei den US-Vorwahlen in New Hampshire feiert der Parteiquerkopf Donald Trump bei den Republikanern einen klaren Sieg. Und bei den Demokraten hat die Favoritin Hillary Clinton die Nummer 2 am Rücken. Sieger ist der linke Regierungskritiker Bernie Sanders. Beide Resultate werfen Fragen auf. Ich wollte von USA-Korrespondentin Priscilla Imboden wissen, wird bei den Demokraten Clinton wieder zulegen können oder ist ihre Kandidatur ernsthaft in Gefahr?
Nein, Hillary Clinton, ihre Kandidatur hat jetzt ein bisschen einen Dämpfer erhalten durch den unerwarteten Erfolg von Bernie Sanders, aber ernsthaft in Gefahr ist ihre Kandidatur trotzdem nicht. Denn wir haben jetzt zwei kleine US-Bundesstaaten gesehen, die gewählt haben, die aber nicht repräsentativ sind. Es geht jetzt, nächste Entscheidungen kommen in South Carolina und in Nevada. Das sind US-Bundesstaaten mit mehr Latinos und mehr Schwarzen in der Bevölkerung. Und alle Umfragen weisen darauf hin, dass Hillary Clinton bei diesen Menschen einen deutlichen Vorteil hat gegenüber Bernie Sanders.
Zu den Republikanern. Da hat Donald Trump seine Niederlage von Iowa wettgemacht. Er hat alle anderen Kandidaten abgetrocknet. Zweiter wurde noch John Kasich, der bisher nicht so im Fokus stand. Welches Potenzial hat er?
Kasich tritt als moderate, integrierende Figur auf, also als Kontrast quasi zu Trump. Und er versucht, jene Stimmen auf sich zu vereinen, die eben seine Art von Politiker wollen und nicht einen Polterer wie Trump. Ob ihm das gelingt, kommt ganz darauf an, ob sich das dicht gedrängte Feld unter den Republikanern lichtet. Weil solange sich so viele Kandidaten diese Stimmen, diese moderateren Stimmen teilen, bleibt Trump obenauf.
Ist es denn tatsächlich möglich, dass am Ende der Immobilien-Tycoon Donald Trump, einst fast schon als Witzbewerber belächelt, offizieller Präsidentschaftskandidat wird?
Ja, das ist möglich und das ist die große Angst der Republikanischen Partei, denn es würde sie spalten. Die Republikanische Partei würde eine Trump-Kandidatur wahrscheinlich praktisch nicht überleben. Das heißt auch, dass dieser Wahlkampf, dieser Vorwahlkampf für die Republikaner wirklich noch länger unklar bleiben wird, vielleicht sogar bis zu den Parteiversammlungen im Juli.
Bei beiden Parteien fällt auf, dass sozusagen die Partei Rebellen gut abgeschnitten haben. Das Establishment wurde abgestraft. Kann man denn von Sanders jetzt bei den Demokraten oder Trump bei den Republikanern auch eine andere Politik erwarten, eine ehrlichere, die aber trotzdem umsetzbar und realistisch ist?
Das ist eher unwahrscheinlich. Die beiden Kandidaten verkaufen auf ganz andere Art Luftschlösser. Bernie Sanders, also seine Ziele werden auf absehbare Zeit nie durch den Kongress kommen. Das ist völlig unwahrscheinlich. Trump auf der anderen Seite verkauft Schlagwörter ohne Inhalt und es funktioniert offenbar.
Mit einer Nachtschicht in New Hampshire, Priscilla Imboden, vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Im Syrien-Konflikt ist die Armee von Präsident Assad auf dem Vormarsch. Rund um die Stadt Aleppo profitiert sie von der Unterstützung durch russische Kampfflieger. Russland wirft also Bomben, hat aber auch mitgeholfen, die Syrien-Friedensgespräche zu organisieren. Bombardieren und reden. Für Moskau kein Widerspruch, sagt der russische Strategieexperte Alexei Malaschenko. Unser Korrespondent David Nauer hat ihn getroffen.
Die Russen haben sich schon gewöhnt an die TV-Bilder von Kampfjets, die Bomben abwerfen. Man bekämpfe Terroristen in Syrien und unterstütze die legitime syrische Regierung, verkündet das staatliche Fernsehen fast jeden Tag. Alexei Malaschenko schaut skeptisch auf diese Jubelbilder aus dem fernen Krieg. Der Nahostexperte, der für das amerikanisch finanzierte Carnegie-Institut in Moskau arbeitet, ist ein kühler, kritischer Analytiker. Russlands Interessen in Syrien sind folgende. Es will seine militärische Präsenz im Nahen Osten behalten. Ohne den syrischen Präsidenten Assad wird das nicht gelingen. Deswegen kämpft Russland für Assad bis zum bitteren Ende. Als im vergangenen Jahr Bewegung in die Friedensbemühungen kam, zog Moskau zuerst mit. Es habe Assad auch dazu gedrängt, an Verhandlungen teilzunehmen. Die Angriffe auf die Opposition stellte die russische Luftwaffe aber nicht ein. Das Ziel war, die Opposition noch vor Beginn der Verhandlungen zu schwächen. Das hat nicht geklappt, deswegen wird jetzt einfach weitergekämpft. Im Westen hat die russische Strategie Fragen aufgeworfen. Wie kann es sein, dass jemand für Friedensverhandlungen wirbt und gleichzeitig den Krieg eskalieren lässt? Das eine zu sagen und das andere zu tun, ist charakteristisch für jede Außenpolitik und für die russische Außenpolitik ganz besonders. Im Moment sieht es auf dem Schlachtfeld gut aus für Russland und seinen Verbündeten Assad. Die Angriffe haben auch eine neue Flüchtlingswelle ausgelöst. Malaschenko sagt, ein zynischer, positiver Nebeneffekt für die Heimatfront. Die Flüchtlingskrise kommt dem Kreml entgegen. Die ganze staatliche Propaganda berichtet seit Monaten, wie schlimm die Zustände in Europa angeblich sind. Die Botschaft für das eigene Publikum lautet, seht her, wie schwach Europa ist. Es kann nicht einmal die Flüchtlingskrise lösen. Trotzdem ist Malaschenko pessimistisch, was das russische Engagement in Syrien betrifft. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Assad mit russischer Hilfe gewinnt, es wird einen Guerillakrieg geben, anhaltende Spannungen. Ich sehe keinen Ausweg aus der syrischen Krise, zumal Russland jetzt auf Gewalt setzt. Das russische Staatsfernsehen will von solchen Bedenken nichts wissen. Es berichtet auch heute wieder von den Erfolgen auf dem syrischen Schlachtfeld.
Info 3 berichtet kompakt und klar. Im Studio heute Christoph Studer und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.